Es ist ein großes Versprechen, alle 4 Jahre, wenn ein neuer Bundestag gewählt wird, neben den vertrauten Gesichtern können wir neue Köpfe erleben, die eigene Erfahrungen und eigene Fragestellungen in den politischen Alltag einbringen. Und vielleicht nähert sich die Zusammensetzung der Repräsentanten des Wahlvolkes ganz langsam auch der repräsentativen Zusammensetzung des Wahlvolkes. Der Bundestag wird weiblicher und jünger. Das war die statistische Erkenntnis im Herbst 2021. Also fragen wir im Forum Frischer Wind im Bundestag durch mehr Diversität. Diversität, was die Geschlechter angeht, was die Herkünfte angeht, was das jeweilige Lebensalter mitbringt. Und wie schwer ist das für Neulinge wie Jasmina Hostert von der SPD, Miss Bakan von Bündnis 90 Die Grünen? Wie schwer ist es auch nach einer Legislaturperiode für Gökay Akbulut, die Linke? Wir werden mehr darüber erfahren. Herzlich willkommen aus den Räumen der Deutschlandstiftung Integration, beheimatet in der Wallstraße in Berlin-Mitte. Mein Name ist Harald Asel. Ja, wie ist das? Spüren Sie diesen frischen Wind, nicht nur durch andere Mehrheiten, sondern durch die größere Präsenz von jüngeren weiblichen Abgeordneten mit Zuwanderungsgeschichte, oder dominiert doch der Krieg Russlands gegen die Ukraine alles? Wie ist das? Wie erfahren Sie das, Jasmina Hustert?
Ich spüre tatsächlich diesen frischen Wind, wenn ich jetzt aus meiner Fraktion berichten darf. Wir sind die größte Fraktion, wir sind 206 Abgeordnete, und die Hälfte unserer Abgeordneten sind junge Personen und junge Leute. Was heißt jung? Also wir haben einmal die Juso-Alter bis 35, gehört man bei uns zu den jungen Leuten. Wir haben aber dann auch noch, wo wir sagen, die gehören auch noch zu den Jüngeren bis 40. Es ist aber schon nicht mehr Juso, aber das ist dann auch so eine Angabe bei uns. Ich bin jetzt 39 Jahre alt, werde im Dezember 40, also werde noch so zu den, naja, Jüngeren eher gezählt, aber bin jetzt nicht mehr die Jüngste. Wir haben in der letzten Wahlperiode 10% Menschen mit Migrationsgeschichte gehabt. Mittlerweile sind wir bei 17%. Das sind insgesamt 35 Abgeordnete bei der SPD-Fraktion. Also da ist noch Luft nach oben, aber die Entwicklung ist eine sehr gute, und es freut mich sehr. Man spürt es einfach, diese Diversität. Ja, Frauen haben wir sowieso immer auch viele, weil wir einfach auch ein Reißverschlussverfahren haben, wenn wir unsere Listen aufstellen. Aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte, das merkt man schon. Ich weiß, früher, wo ich noch nicht Abgeordnete war, aber so in politischen Veranstaltungen war ich oft die eine der wenigen, die irgendwie Migrationsgeschichte hatte. Und als wo wir ganz neu waren, in der Fraktion uns vorgestellt haben, war ich eben nicht mehr eine der wenigen, sondern da meldeten sich welche, die eben auch Migrationsgeschichte hatten, und wirklich von überall aus der Welt. Also es bereichert den Bundestag und sorgt für vielen frischen Wind.
Und dann muss auch nicht die einzelne Person für alle Zuwanderer dieser Welt sprechen, was ja dann auch ganz schön ist. Miss Bakan, wie ist die Erfahrung bei Ihnen?
Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich zur letzten Wahlperiode. Ich bin neu im Bundestag und trotzdem merke ich einen großen, großen Unterschied. Jetzt aus der Innenperspektive, auch wir sind viele junge Menschen. Wir haben die ersten Transpersonen überhaupt im Bundestag bei uns in der Fraktion, die erste schwarze Frau überhaupt im Bundestag bei uns in der Fraktion. Und wir sind auch sehr viele junge Leute. Bei uns ist die Besonderheit, dass, wenn man sich die Mehrheit der Fraktionen anschaut, über die Hälfte zum ersten Mal neu im Bundestag ist. Das heißt, nicht die Erfahrenen sind die Mehrheit, sondern die Neuen sind die Mehrheit. Und auch das ist eine spannende Erfahrung. Ich glaube, man stellt Fragen vielleicht nochmal neu. Man diskutiert vielleicht auch ein bisschen anders. Und insgesamt muss ich sagen, ich fühle mich sehr zu Hause.
Ja, Gökay Akbulut, Sie haben einen Vergleich.
Also man sieht natürlich, spürt auch den Unterschied. Die 19., in der 19. Legislaturperiode war auch der Altersdurchschnitt höher, und der Frauenanteil war, glaube ich, ähnlich. Der Diversitätsanteil war auch bei 8% in der letzten Legislaturperiode. Und naja, also wenn wir von Diversität reden, geht es ja nicht nur um Alter und Geschlecht und Migrationsgeschichte, sondern auch um Berufsgruppen, um Menschen mit Behinderung oder Transmenschen, Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Insofern hat schon ein Stück weit auch eine Erneuerung stattgefunden. Und das ist eigentlich auch super schön zu sehen, dass so viele tolle, neue, jüngere Kolleginnen und Kollegen dabei sind. Wir haben uns als Fraktion leider halbiert, weil ihr so gemein zu uns wart.
Die Wählerinnen und Wähler haben es anders entschieden. Ja.
Gut, aber wir sind mit einer kleineren Fraktion dabei diesmal, aber umso rebellischer und haben auch eine eigentlich eine ganz guten Anteil von Frauen und auch Abgeordnete mit Migrationsgeschichte in unserer Fraktion.
Ich will ja nachher herausfinden, was das mit den Fragestellungen und den Themen macht. Es geht ja nicht um eine statistische Untersuchung oder darum, dass wir einfach sagen, ja, jetzt wird der Bundestag repräsentativer, sondern dass möglicherweise auch Themen anders betrachtet werden oder auch andere Themen im Raum sind. Aber ich frage vorher noch mal, wenn man über frischen Wind redet, spüren Sie manchmal auch Gegenwind? Ist das so selbstverständlich, dass alle im Deutschen Bundestag diese Veränderungen gut finden oder grummelt es da manchmal auch?
Ich glaube, man merkt ja aber auch, wie man aufgenommen wurde. Also bei den Grünen war klar, wir wollten noch mal viel größer werden, als wir beim letzten Mal waren. Ich glaube, wir waren 67 Leute in der Fraktion, jetzt sind wir 118. Das heißt, es war eh schon klar, wir möchten deutlich mehr sein und das bedeutet einfach auch ein anderes Arbeiten. Es bedeutet eine andere Struktur und es bedeutet natürlich auch dann mit diesen vielen neuen Leuten anders zu arbeiten. Und die Erfahrung, die ich hatte, ist meine ersten zwei Wochen, ich hatte wie so im Studium so einen Stundenplan, wo mir ganz viel beigebracht worden ist, wo es Talks gab mit erfahrenen Bundestagsabgeordneten, wo ich beigebracht bekommen habe, wie ich umgehe mit Presse oder mit Lobbyistinnen oder wie wir arbeiten. Es gab ganz viele Räume, auch gemeinsam zu diskutieren darüber, wie möchten wir innerhalb der Fraktion gemeinsam diskutieren, sprechen, in Gremien zusammenarbeiten. Es gab natürlich Vorschläge, aber es wurde mit uns allen gemeinsam entschieden. Und ich finde, die Vorbereitung hat man gemerkt, da war ganz, ganz viel Liebe drin und ganz, ganz viel auch Kraft, uns mitzunehmen. Und von daher, ich habe schon das Gefühl, dass man auch als Neue so ein bisschen mitkriegt, wie die Intention ist. Und bei uns war sie auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Man muss ja auch ehrlich sagen, was bringt es einer Fraktion, wenn eine große Mehrheit neu ist oder jung ist oder divers ist und dann rebelliert, weil sie sich nicht mitgenommen fühlt?
Ich würde das gerne noch aufgreifen, weil also bei uns ist ja so, von 206 Abgeordneten, die Hälfte ist neu. Einmal sind es Chancen, aber natürlich auch eine Herausforderung. Und natürlich wissen viele, die jetzt schon länger dabei sind, nicht sofort, wie ticken denn diese Neuen, die dazukommen. Und vor allem die vielen Jungen, ja, weil man weiß ja, so die jüngeren Generationen, die aus dem Juso-Alter, die sind vielleicht schon rebellischer. Und was ist dann, also wie kritisch werden sie sein mit den Prozessen, die vielleicht schon festgefahren sind, weil man Dinge macht, weil man es schon immer so gemacht hat, ja, wie wird das hinterfragt oder inhaltlich. Also es ist schon eine Herausforderung und ich glaube, es ist wichtig, sich da auch zu öffnen, ja, und dann auch zu schauen, okay, was denken diese neuen Menschen über diese Prozesse und man muss sich vielleicht auch Kritik mal auch anhören, um dann wieder zusammen auf einen gemeinsamen Weg zu kommen. Und diese Anfangsphase ist schon so ein bisschen dieses Ausprobieren, sich kennenzulernen und bei so einer großen Fraktion von 206 Leuten muss ich sagen, ich kenne auch noch nicht alle meine Kolleginnen und Kollegen. Man ist ja sehr schnell dann mit seinen eigenen Ausschüssen beschäftigt, mit seiner Landesgruppe. Wir sind aus Baden-Württemberg 22 aus der SPD und bis man dann alle kennengelernt hat, wird es vielleicht auch die ganze Legislaturperiode dauern?
Also wir haben jetzt gehört, die Älteren erklären den Jüngeren, wie der Bundestag so funktioniert. Und die Jüngeren fragen, muss das alles so sein? Was haben Sie denn mitbekommen, wie viele Spielräume sind denn da, das zu gestalten? Oder wie festgezurrt ist denn das? Was kann man, Göker Akbulut, dann eigentlich auch mit einer kleinen Fraktion erreichen, dass das möglicherweise an der einen oder anderen Stelle anders wird?
Also man spürt natürlich schon Veränderungen. Also es gibt jetzt auch überfraktionell, überparteilich natürlich auch bei den älteren Kolleginnen und Kollegen schon auch Berührungsängste. Das sieht man auch gegenüber Jüngeren. Und oftmals sind da auch so Hemmschwellen, glaube ich, weil es immer heißt, Sachkompetenz und Fachkompetenz und Erfahrung über 20 Jahre in dem Bereich XY. Und ich habe das alles so und so gemacht und das war schon über Generationen so. Und jetzt kommt ihr daher gelaufen und wollt uns erzählen, dass wir das 30 Jahre lang nicht richtig oder nicht genug, also da spürt man auch schon so ein bisschen die Konflikte. Aber ich glaube, man kann dann immer ganz gut, also das sehe ich halt auch in den anderen Bereichen, aber ich glaube, dass da schon auch eine neue Dynamik reinkommt. Hinzu kommt natürlich, dass auch, abgesehen jetzt von vielen neuen, jüngeren Leuten, hat natürlich auch die Corona-Krise und auch den ganzen Bundestag ein Stück weit oder weiter digitalisiert als 2017, als ich reinkam, war das alles nicht so. Also da hat auch der gesamte Bundestag und auch der Verwaltungsapparat natürlich Erfahrungen gesammelt und wir haben nach wie vor immer noch Kolleginnen und Kollegen, die massenweise Unterlagen schleppen und teilweise sich weigern, da digital mitzukommen. Und dann unterstützen wir natürlich auch gerne, weil bei den Älteren einige sind überfordert. Das sieht man. Andere wiederum nicht. Also man kann das jetzt nicht pauschal sagen. Also es ist schon lustig und interessant, glaube ich, für alle Beteiligten, weil da wirklich viele verschiedene Welten auch aufeinander prallen.
Die Frage ist, was macht das sozusagen mit den politischen Inhalten, wo Sie sagen, oh, da müssen wir tatsächlich aus bestimmten eingefahrenen Wegen oder bestimmte gehen und bestimmte Entscheidungen verändern. Wo würden Sie denn da am meisten Veränderungsbedarf im Moment sehen, Sie drei?
Ich würde, glaube ich, auch grundsätzlich einmal differenzieren zwischen der Arbeit im Bundestag in Gremien des Bundestages, also Ausschussarbeit, da kann man nicht viel machen. Aber ich glaube, innerhalb von...
Also da kann man nicht viel verändern,
aber ja. Sind einfach festgefahrene Regeln. Also alleine schon die Kultur, ne? Was mache ich im Bundestag, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, da gibt es einfach Regeln. Innerfraktionell, glaube ich, hat man jetzt schon gesehen, da sind Spielräume innerhalb von der Fraktion einfach unterschiedlich groß und Reibung vielleicht auch unterschiedlich groß. Und dann gibt es natürlich den einzelnen Abgeordneten, die einzelne Abgeordnete, die für sich in ihrem eigenen Team auch nochmal eine eigene Kultur hat. Und das muss man differenzieren. Natürlich gibt es junge Menschen, die vielleicht super toll auf TikTok Sachen posten können oder auf Instagram oder Facebook. Aber es sind nicht nur die Jungen. Also Ich lasse mir zum Teil auch Dinge erklären von Menschen, die sind 20, 30 Jahre älter und sind schon mehrere Legislaturen im Bundestag. Die verstehen Social Media nochmal anders als ich als neue Abgeordnete. Also ich werde auch vorsichtig mit so Pauschalisierungen. Aber an sich ist es schon so, dass die Kultur in der Fraktion, die Kultur im Bundestag oder die im eigenen Team einfach auch viel ausmachen.
Ich würde gern vielleicht einfach mal ein paar praktische Beispiele nennen, wo man ein bisschen gezwungen wird, vielleicht zu sensibilisieren oder Dinge zu überdenken. Ich nehme jetzt mal meine persönliche Situation. Ich habe eine Schwerbehinderung, ich habe ein kleines Baby. So. Und wir hatten zum Beispiel eine Sondersitzung, ne, an einem Sonntag des Bundestages, was es für mich jetzt nicht möglich gemacht hat, nach Berlin zu kommen. Ja, einfach mit Baby, was mich braucht, das war einfach zu aufwendig. Das heißt, ich sensibilisiere mit diesem Thema auch die Bundestagsverwaltung, dass manche Dinge einfach von den Abläufen nicht so einfach geregelt werden können, weil einfach die Lebensumstände von Frauen, wenn sie kleine Kinder haben oder von Familien, ich will die Papas hier überhaupt nicht rausnehmen, dass da einfach die Situation eine andere ist. Ja? Oder ich habe auch den Bedarf gemeldet, dass ich durch meine Schwerbehinderung gerne ein Büro in der Nähe vom Bundestag hätte, weil ich einfach, wenn man so viel tragen muss und es einfach mit einem Arm schwieriger ist, als ne, wenn ich jetzt körperlich komplett gesund bin. Und auf sowas, das fand ich ganz toll, ist meine Fraktion zum Beispiel eingegangen. Ne? Auch so Themen, gibt es Stillräume, Wickelräume? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich bin nicht die Einzige, die das Thema interessiert. Da waren auf einmal Kolleginnen und Kollegen, ja, und ich habe auch ein kleines kleines Kind. Und auf einmal, wir sind jetzt eine Gruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Wie können wir Bundestag, ja, und Familie oder das Leben mit kleinen Kindern irgendwie möglich machen? Und da hilft die Digitalisierung. Wir haben es zum Beispiel jetzt möglich gemacht, diese Fraktionssitzungen, die sonst immer, immer in Präsenz sind. Und man kann, wenn man nicht in Präsenz da ist, dann bist du nicht da. Jetzt haben wir eingeführt, durch Corona, wenn jemand krank ist oder keine Betreuung für Kinder hat, kann sich diese Person auch digital dazu schalten. Und da sehe ich viele Möglichkeiten, dass man eben nicht immer in Präsenz irgendwo sein muss, sondern eben auch digital ausweichen kann. Das sind Dinge, die man eben konkret verändern kann oder wir sie konkret verändert haben.
Und das ist natürlich nicht etwas, was nur für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages von Interesse ist, sondern diese Sensibilisierung führt natürlich dann auch dazu zu fragen, wie soll eigentlich die Arbeitswelt aussehen, wie soll die berühmte Work-Life-Balance der Millionen Menschen in Deutschland gestaltet sein. Das heißt, so etwas kann dann auch eine Auswirkung haben auf die Gesetzgebung, weil eine Sensibilisierung dadurch stattgefunden hat, dass eben nicht die Gruppe der Entscheider im Deutschen Bundestag so ähnliche Lebensabläufe hat, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Frischer Wind im Bundestag durch mehr Diversität, Fragezeichen, das Forum heute in Zusammenarbeit mit der Deutschlandstiftung Integration mit drei Bundestagsabgeordneten, gerade noch unter 40, die eine Migrationsgeschichte haben, Jasmina Hostert von der SPD, Misbah Khan, Bündnis 90 Die Grüne, Gökay Akbulut, Die Linke. Lassen Sie uns über Ihre persönlichen Zuwanderungsgeschichten sprechen. Jasmina Hostert, Jahrgang 82, geboren in Sarajevo. Sie haben Anfang April eine sehr bewegende Rede gehalten zum 30. Jahrestag des Kriegsbeginns in Bosnien-Herzegowina, denn Sie kamen mit 10 Jahren als Kriegsflüchtling nach Deutschland. Und in einer anderen Rede haben Sie formuliert, ich hatte Glück, andere hatten und haben nach wie vor Pech. Ist das ein Grund gewesen zu sagen, ich gehe in die Politik, ich gestalte hier etwas?
Ganz sicher. Ich hatte zwar als Kind jetzt nicht davon geträumt, Bundestagsabgeordnete zu werden. Ich glaube, dass solche Dinge eben mit der Zeit entstehen. Und was mich wahnsinnig aufregt, ist eben, dass zum Beispiel Bildung in Deutschland nach wie vor sehr stark von Glück und Pech abhängt. Und das war in meiner eigenen Biografie auch zu spüren. Ich hatte eben Glück, dass die Pflegemutter, bei der ich aufgewachsen war, sich dafür stark eingesetzt hat, dass ich zum Beispiel auf ein Gymnasium komme, weil sie wusste, dass mein Deutsch, dass ich kein Deutsch fließend gesprochen habe, lag ja nicht daran, dass ich es nicht konnte, sondern dass ich einfach erstmal gerade ein halbes Jahr in Deutschland war. So, ich hätte auch in einer ganz anderen Situation sein können, dass mich da keiner berät und mir keiner hilft und ich hätte einen anderen Bildungsweg gemacht. Und das können wir gesetzlich ändern. Und in der Theorie sagen wir, alle müssen irgendwie gleich sein und alle müssen die gleichen Startchancen haben, aber haben sie leider nicht. Und jemand, der einen ausländischen Nachnamen hat, hat eben nicht die gleichen Startchancen als wie jemand, der einen deutschen Nachnamen hat. Ich habe das selber gespürt. Ich hatte lange einen klassischen jugoslawischen Nachnamen, der natürlich auf Itch geendet hat. Pašić wurde anders behandelt als jetzt, wo ich einen deutschen Nachnamen habe. Einfach die Fragen sind andere. Ne? Die Fragen sind einfach andere, die gestellt werden. Und es ist nach wie vor so, dass in Entscheidungspositionen noch viel zu wenige Menschen mit Migrationsgeschichte sitzen. Es ist so, dass in Verwaltungen, bei der Polizei wir viel zu wenige Menschen haben. Ich mir aber zum Beispiel meine Gesellschaft in Böbling oder Region Stuttgart anschaue, wo 40% aller Menschen Migrationshintergrund haben, dann frage ich mich, okay, warum sitzen nicht dann auch 40% oder zumindest 20 in Verwaltungen? Warum sind es nur 3%? Und da können wir mit Gesetzen und Impulsen schon etwas bewirken.
Gökay Akbulut, Sie sind ebenfalls Jahrgang 82, Sie sind auch noch keine 40, kommt auch noch dieses Jahr, Jahrgang 82, als Kurdin in der Türkei geboren, in Pinabashi, östlich von Kayseri, seit 1990 in Deutschland. Wo haben Sie gemerkt, die Fragen sind andere, die Ihnen gestellt werden, und wo haben Sie gesagt, aber meine Fragen sind auch andere?
Ja, ich habe einen kurdischen Migrationshintergrund, also ein Volk auf der Welt, welches keinen eigenen unabhängigen Staat hat und deswegen ein Stück weit Staatenlosigkeit, Unterdrückung, Flucht und Vertreibung hat schon meine Familiengeschichte immer geprägt. Deswegen war ich natürlich auch mit anderen Fragen konfrontiert als die Kinder, mit denen ich in eine Klasse gegangen bin. Ja, da wusste man, also ich wusste, was Folter ist und was alles in Gefängnissen stattfindet und. Also ich bin ja mit diesen ganzen schlimmen Geschichten aufgewachsen. Deswegen hatte ich natürlich ein ganz anderes Verständnis vom Leben und von Freiheit und so weiter. Und bin da dann auch auf Demos aufgewachsen, während meine Freundinnen weiterhin irgendwie mit Spielzeug gespielt haben oder eine ganz andere Lebenswelt hatten. Also ich bin halt sehr jung erwachsen geworden, würde ich sagen, ja.
Misbah Khan, 1989 im pakistanischen Karachi geboren, aber ein Teil ihrer Familie lebte vorher schon auch in Deutschland. Das war vielleicht ein Startvorteil oder wie haben Sie das empfunden?
Meine Migrationsgeschichte ist ein bisschen kompliziert. Mein Opa kam in den 50er Jahren nach Deutschland, um zu studieren. Meine Mutter ist dann in Deutschland geboren und ist dann aber nach Pakistan gezogen, hat da meinen Vater geheiratet. Ich bin in Pakistan geboren. Die ersten 4 Jahre waren wir in Pakistan und sind dann, weil die politische Lage in Karachi so gefährlich war, dann nach Deutschland zurück. Mein Leben war dann ein, glaube ich, sehr privilegiertes Leben. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Pfalz groß geworden. Mein Opa war der Facharzt und hat wahrscheinlich der Hälfte des Dorfes schon mal irgendwie geholfen und das Leben gerettet. Ich hatte keine Sprachbarrieren. Das heißt, ich habe mich eigentlich nicht wirklich fremd gefühlt. Ich würde nicht sagen, ich bin politisch aktiv geworden wegen meines Migrationshintergrunds, aber ich habe meine Partei ausgesucht wegen meines Migrationshintergrunds. Also ich habe mir ganz genau angeschaut, welche Partei spielt mit Ressentiments. Ich bin muslimisch. Welche Partei spielt auch damit mit Ressentiments in der Richtung? Und das hat natürlich einen großen Effekt dann auch auf meine weitere politische Karriere gehabt, weil ich keine Lust hatte, in der Fraktion zu sitzen, wo man gerne auch mal am rechten Rand nach Applaus oder nach Stimmen fischt. Und das hat mich schon auf jeden Fall geprägt. Aber ich glaube, politisch aktiv geworden bin ich deshalb nicht.
Sie haben ja eine politische Vorgeschichte vor dem Bundestag, in der Kommunalpolitik, in Parteigremien. Wo haben Sie dort gemerkt, ich kann mit den Themen, die mich beschäftigen, politisch, nur bis zu einer bestimmten Grenze eigentlich gehen, aber der Ort, wo ich das, was ich umsetzen möchte, wirklich umsetzen kann, ist der Deutsche Bundestag.
Ich würde vielleicht sagen, ein Thema, was mir sofort durch den Kopf gegangen ist, was ich eben nicht auf der kommunalen Ebene umsetzen konnte, war die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist etwas, was mich unheimlich wurmt nach wie vor. Das ist für Menschen, die in der EU leben, kein Problem ist, also wenn jemand deutsch-französisch ist, einen deutschen und französischen Pass zu haben, wird keiner ihnen was gegen sagen. So, ich mit meinem bosnischen Pass, bis ich dann noch den deutschen dazu haben durfte, im Rahmen einer doppelten Staatsbürgerschaft, geht eigentlich nicht. Außer ich wende einen sehr komplizierten Ausnahmekatalog an und habe vielleicht Glück, dass da eine Ausnahme auf mich zutrifft. Und ich hatte tatsächlich dieses Glück, aber es kostet unglaublich viel Kraft, ja. Und das wünsche ich mir und das möchte ich, dass wir das in dieser Legislaturperiode ändern, dass es diese doppelte Staatsbürgerschaft auch für andere Staaten möglich gemacht wird. Das kann nicht nur auf der Bundesebene. Das wäre vielleicht jetzt mal einfach ein ganz, ganz konkretes Thema.
Ich wollte nur die NATO auflösen gleich, als ich reinkam.
Wollen Sie das als immer Linke noch?
Nein, aber ich bin immer noch konsequent natürlich gegen Waffenexporte und gegen Kriegspolitik, unabhängig davon, von welcher Seite das betrieben wird. Und da bin ich auch stolz, in einer Fraktion zu sein, die da auch komplett sich gegen Militarismus auch einsetzt und sich für eine Wende in der Außenpolitik und für eine friedlichere Welt einsetzt, unabhängig davon, wo dieser Krieg oder Konflikt stattfindet.
Wahrscheinlich werden in allen Fraktionen wird der Satz gesagt, wir setzen uns für eine friedlichere Welt ein, aber jeder versteht darunter möglicherweise auch etwas Unterschiedliches. Auch das ist ja etwas Schönes, was im politischen Streit ist. Nun sind Sie in unterschiedlichen Ausschüssen. Haben Sie sich das selber aussuchen können oder war das so, bestimmte Leute in Ihrer Fraktion haben schon immer andere Stellen gehabt und die Neuen müssen hinten sich anstellen? Wie war das? Also will am Ende doch jeder letztlich in den Haushaltsausschuss, weil alle Themen werden am Ende ja dann doch dort finanziell festgeklopft.
Ich glaube, das kommt auch wieder auf die Kultur in der Fraktion an. Das macht auch jede Fraktion anders. Bei uns war das so, dass das nicht diktiert wurde, sondern dass man vorher mal geschaut hat. Es gab Prioritäten, die man definiert hat. Erste Priorität, zweite Priorität für die Stellvertretung vielleicht auch. Dann hat man geguckt, wer will wohin, und dann hat man das miteinander vereinbart. Und das hat ganz gut funktioniert. Also ich bin im Innenausschuss, das war der begehrteste Ausschuss oder einer der begehrtesten Ausschüsse für unsere Fraktion. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wer da drin sitzt, sind das nicht nur Leute, die vorher dabei waren, sondern auch da, wir sind 7, mehr als die Hälfte ist auch neu im Bundestag. Also auch da hat das ganz gut gepasst, würde ich sagen. Und ich wollte unbedingt in den Innenausschuss, weil da auch das Thema Rechtsextremismus behandelt wird. Und ich habe beruflich vorher gearbeitet im Bereich Demokratiebildung, auch ehrenamtlich zu dem Bereich. Und mir war das total wichtig, das machen zu dürfen. Und ich hatte Glück, ich darf das machen.
Bei uns verläuft das übrigens auch in dem gleichen Verfahren. Also man gibt eine Priorität an, unabhängig von irgendwas, kann dann Gespräche führen. Also ich hätte mir auch gut Europa- oder Auswärtigen Ausschuss vorstellen können, habe aber dann gehört von Kollegen, dass es Ausschüsse sind, die auch mit viel Reisen verbunden sind. Und da ich eben 2 Kinder habe, habe ich gesagt, naja, das ist jetzt vielleicht, passt jetzt gerade in dem Zeitpunkt jetzt auch nicht mit der Familienkonstellation. Und Familienausschuss, das war auch eins meiner Wunschausschüsse, und in den bin ich auch gekommen. Und Sport, ich mache Behindertensport in Baden-Württemberg schon lange, dass ich mich dafür einsetze, und habe jetzt im Sport, kann auch also auch mich für diesen Behindertensport auch sehr stark einsetzen. Ich bin sehr glücklich mit dieser Besetzung. Aber ja, ich glaube, diese Kultur, dass etwas einem vordiktiert wird, das hat es vielleicht mal gegeben, ich weiß es nicht, aber das wäre heutzutage undenkbar. Also ich kann es mir auch nicht in anderen Fraktionen vorstellen, aber ich sage mal, für unsere Fraktion, wenn da jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, so Jasmina, diese 2 Ausschüsse, da gehst du jetzt rein, ob du willst oder nicht, das geht nicht.
Zumal ja auch der Sportausschuss hochpolitisch ist, das haben wir in diesem Jahr ja unter anderem gemerkt, im Zusammenhang mit der Frage des Olympia-Boykotts mit China, und damit waren plötzlich all die großen Menschenrechtsfragen auch dabei. Sie sind, Frau Akbulut, im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement.
Ja, also ich denke, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, über Volksentscheide bis hin zu ganz anderen Instrumenten innerhalb der parlamentarischen Demokratie, an die man andocken kann, auch im bürgerschaftlichen Engagement. Ich glaube, Irland ist ein ganz gutes Beispiel, wo Rätestrukturen auch den Parlamentarismus mit entsprechender Expertise und Fachkompetenz und den Forderungen der Bürgerinnen und Bürger auch mitbestimmt und mitbegleitet. Und ich glaube, daraus können wir viel lernen, gerade in Zeiten von Politikverdrossenheit und von politischer Beteiligung und auch mehr Engagement. Also ich denke, dass mit diesem Unterausschuss hier auch eine Möglichkeit besteht, hier solche Initiativen aufzugreifen und dann auch direkt demokratische Elemente auszuprobieren und zu schauen, wie kriegen es auch wirklich Bürgerinnen und Bürger, wichtige Themen direkt an uns auch herangetragen, an den Bundestag auf dieser Ebene.
Wir zeichnen dieses Gespräch am Mittwoch, den 18. Mai, auf, in einer Bundestagswoche. Als ich mir die Tagesordnung angeschaut habe von den 3 Tagen, da ging mir ein bisschen die Augen über, was alles in einer Bundestagswoche besprochen wird. Also der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil stellt sich der Befragung der Abgeordneten. Es geht um Sterbehilfe, Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Das allein an diesem heutigen Mittwoch. Dann geht es weiter mit einem Untersuchungsausschuss Afghanistan, das Pflegebonusgesetz, das 9-Euro-Ticket, Bundeswehreinsätze, Krisengewinne von Energiekonzernen. Wie halten Sie da eigentlich den Überblick?
Naja, man ist ja schon ziemlich stark für seine Berichterstattungsthemen, ja. Und da wird man ja sofort sensibel, wenn so ein Thema dann auftaucht. Weißt du, wenn ich Thema Alleinerziehende höre, weiß ich, oh, mein Part. Ja, bei den anderen Themen, das kriegt man auch natürlich mit, aber wir sind Expertinnen und Experten in unseren Berichterstattungsthemen, die wir halt in den Ausschüssen dann auch behandeln. Natürlich jetzt mit dem Ukraine-Krieg beschäftigen wir uns on top zu unseren Ausschüssen auch automatisch mit diesem Krieg und den Folgen vielleicht dann auch durch unsere eigenen Erfahrungen haben wir vielleicht dann auch wertvolle Impulse, die wir geben können bei der Integration von Geflüchteten. Ich werde oft gefragt, weil ich glaube, ich bin die Einzige im Bundestag, die selber direkt einen Krieg erlebt habe, werde ich oft gefragt, Jasmina, wie siehst du das eigentlich und was müsste man jetzt, was ist das Wichtigste für die Kinder und für die Frauen, für die Integration? Also das sicherlich auch, obwohl das jetzt nicht primär mein Thema ist, aber wir müssen ja nicht all diese Themen, die behandelt werden, die müssen wir ja nicht alle mitbehandeln. Das geht ja gar nicht, das ist ja menschlich unmöglich.
Und nun wird gerade diskutiert, ob man den Deutschen Bundestag nicht verkleinert. Heißt das denn dann am Ende, die übrig bleiben, müssen mehr machen? Oder lässt sich auch die Arbeit des Bundestages entschlacken?
Wir leben in turbulenten Zeiten. Wir haben viele Herausforderungen global, die sich auch auf nationale Herausforderungen runterbrechen. Also vielleicht lässt sich was entschlacken an der einen oder anderen Stelle, aber die Tagesordnungen in Sitzungswochen werden immer voll sein. Also man wird nicht weniger Themen haben, über die man zu diskutieren hat. Und es gibt sicher auch einzelne Punkte, die jetzt ein Stück weit nach hinten geschoben worden sind in den einzelnen Ministerien, die sich jetzt zum Beispiel auch um den Ukraine-Krieg kümmern. Aber das andere fällt halt nicht hinten über, sondern es wird trotzdem mitgedacht und mitgearbeitet eben von den BerichterstatterInnen für die Themen.
Und wie ist das in Ihren Wahlkreisen? Also da sind Sie ja quasi für die gesamte Politik verantwortlich und nicht nur für die Themenfelder, die Sie auch im Bundestag bearbeiten. Also Jasmina Hostert in Böblingen, Gökay Akbulut in Mannheim und Misbah Khan in Neustadt-Speyer. Wie gehen Sie damit um, dass natürlich die Bürgerinnen und Bürger sagen, Sie sind meine Abgeordnete, Sie müssen doch jetzt zu all diesen Fragen auch Antworten haben?
Müssen wir auch, also zumindest zu den wichtigsten, um ehrlich zu sein. Also die Rollen sind einfach komplett unterschiedliche. In Berlin bin ich Fachexpertin für die Themen, wo die Fraktion gesagt hat, das ist dein Ding. Da musst du für uns verhandeln, da musst du für uns sprechen, da darfst du für uns reden. Und dann im Wahlkreis bin ich natürlich Repräsentantin einer Partei. Ich bin Repräsentantin des Bundestages und einer Koalition. Das Transportieren von Inhalten aus Berlin in das Land. Und das ist die Aufgabe, die man dann vor Ort im Wahlkreis hat.
Werden Sie auch speziell angesprochen als junge Abgeordnete, als weibliche Abgeordnete, als Abgeordnete mit Zuwanderungsgeschichte?
Natürlich.
Auch also möglicherweise nicht nur freundlich?
Ja, auch. Also ich werde sehr oft unfreundlich angesprochen, also nicht sehr oft, aber auch oft von den Rechten natürlich unfreundlich angesprochen, angemailt und bedroht und beleidigt und habe da x Anzeigen laufen. Aber man hat natürlich auch sehr viel Zuspruch.
Ich glaube, dass zunehmende Sichtbarkeit von Vielfalt natürlich auch die Gesellschaft verändert. Das ist mit uns auch so und wir sind an der Stelle auch Repräsentantinnen von einer Entwicklung, von vielleicht auch einer pluraleren Demokratie, von einem pluraleren Deutschland und auch der Frage von dem, wer ist eigentlich wir? Also wer ist Deutschland? Bin ich auch Deutschland für eine Mehrheitsgesellschaft als offensichtlich nicht weiße junge Frau? Es gibt an der Stelle, glaube ich, eindeutig Reibungspunkte mit Menschen, die ein Wir eben nicht so definieren, das plural ist, das vielfältig ist, wo ich genauso gleichwertig eine Facette von Deutschland sein kann. Und dann hat man so ganz Alltägliches, wir leben in einer patriarchalen Struktur. Also wie oft passiert mir das, dass ich für eine Mitarbeiterin oder eine Praktikantin gehalten werde, weil ich irgendwie klein bin und Anfang 30 und man mir dann auch nicht zutraut, Abgeordnete zu sein. Aber ich glaube, jede Zeit hat hier Herausforderungen und früher war es bestimmt schlimmer. Jetzt ist immer noch nicht gut, aber wir arbeiten daran, dass es besser wird.
Im Forum sitzen weiterhin bei uns Gökay Akbulut, Misbah Khan und Jasmina Hostert. Und hier im Raum eine ganze Reihe von Stipendiaten der Deutschlandstiftung Integration. Die Deutschlandstiftung setzt sich ja durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, durch Stipendien und Monitoringprogramme für Chancengleichheit und Vernetzung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ein.
Ich heiße Tiaji Siu, studiere aktuell in den USA an der Harvard University im Master und kriege da natürlich auch so ein bisschen die Diskussion um Diversität der Gesellschaft, wie polarisierend teilweise Diskussionen geführt werden. War zuvor im Auswärtigen Amt tätig, wo wir auch auf Verwaltungsebene so ein Diversitätsnetzwerk gegründet haben. Und mich würde interessieren, was sind eigentlich strukturelle Veränderungen, die passieren müssen, sowohl in der Politik als auch vielleicht in der Verwaltung. Und Wie sieht da eigentlich die Kooperation aus mit Personen, die nicht selbst eine Migrationsgeschichte haben? Wie kriegt man Leute mit an Bord?
Ich fange mal an.
Frau Kahnfeld.
Also wir hatten es ganz am Anfang der Sendung ja über die Quoten, die alle nicht erreicht werden. Also wir haben mindestens ein Drittel in Deutschland, die haben Migrationshintergrund. Und wir sehen das nicht im Bundestag. Wir haben zu wenig HandwerkerInnen, zu wenig Frauen, zu wenig eigentlich von jeder gesellschaftlichen Minderheit und von der einzigen gesellschaftlichen Mehrheit, die unterrepräsentiert ist von Frauen, einfach im Bundestag nicht den Spiegel der Gesellschaft, schon nicht annähernd. Jetzt kann man sagen, ja, sind die Wählerinnen und Wähler schuld. Das stimmt ja aber faktisch nicht, weil zumindest die Hälfte wird über Listen gewählt und diese Listen entscheiden, wer einzieht und wer nicht. Und das ist Aufgabe von Parteien. Wir Grüne haben seit 2020 neben der Frauenquote, die wir seit den 80ern haben, jetzt auch eine Vielfaltsquote. Es hat keine andere Partei. Wir haben also ein Vielfaltsstatut, das für uns unterschiedliche Hebel und Mechanismen definiert, die dafür sorgen sollen, dass Vielfalt einfacher wird, dass wir Zugänge finden zu Menschen, die gerade einfach unterrepräsentiert sind. Weil Politik ist einfach ein wahnsinnig elitärer Bereich und für manche einfach noch schwieriger zu erreichen als für alle anderen sowieso. Ich verspreche mir schon viel davon, diese strukturellen Maßnahmen auf quasi parteipolitischer Ebene umzusetzen und zu schauen, schaffen wir es dadurch, die gesellschaftlichen Verhältnisse auch in der Repräsentanz in der Politik umzusetzen? Wenn wir das haben, schaffen wir das auf den Listen. Ich bin total davon überzeugt, dass jemanden zu sehen, der ähnlich ist, als gerade gesellschaftliche Minderheit, so, so viel dafür macht, ob eine Partei attraktiv ist und ob Politik attraktiv ist, ob man sich gesehen fühlt, ob man sich gehört fühlt und ob die Perspektiven ausreichend Raum kriegen in politischen Debatten. Wir sind am Anfang des Prozesses, so wie alle anderen Parteien ehrlich gesagt auch, aber wir haben jetzt zum ersten Mal strukturelle Lösungen und probieren sie aus. Und wenn das nicht funktioniert, wir evaluieren, dann wird neu justiert und dann wird geguckt, wie man andere strukturelle Möglichkeiten findet. Und da bin ich sehr, sehr überzeugt von.
Weil Sie gesagt haben, wie alle anderen Parteien auch, es gibt Parteien, die machen das eifriger und es gibt Parteien, die machen das nicht ganz so eifrig oder vielleicht sogar gar nicht.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wie oft streite ich mit meinem Kollegen im Wahlkreis, der von der Union kommt, was die Quote angeht. Bei uns in der SPD ist sie heute völlig normal. Es würde kein Mensch hinterfragen, dass wir ein Reißverschlussverfahren haben. Aber das war vor 20, 30 Jahren. Das waren riesige Debatten, die geführt wurden, weil einfach die Mentalität eine andere war. Ich glaube, alles fängt eben mit dem Thema Sensibilisieren an und Menschen abholen. Ich glaube, es bringt nichts. Man kann nicht Regeln aufsetzen, wenn sie nicht akzeptiert werden. Und die Frage ging ja auch so ein bisschen, wie können wir die einbinden, die vielleicht keine Migrationsgeschichte haben? Wie können wir denen auch erklären, dass diese Themen wichtig sind, indem diese Menschen überhaupt miteinander in Austausch kommen? Also mein Freundeskreis ist sehr international. Ich bin so aufgewachsen, aber ich kenne auch Freundeskreise, die eben nicht international sind. Ja, wo vielleicht das Exotischste ist, jetzt irgendwie chinesisch essen zu gehen. Aber im Freundeskreis viele Bräuche einfach nicht gekannt sind und alles, was mir fremd ist, was ich nicht kenne, wird erstmal abgelehnt, weil ich einfach nicht damit aufgewachsen bin, was eigentlich in einer Gesellschaft, also wenn ich auf meine Stadt zurückblicke, wenn ich mir die Klasse von meiner Tochter anschaue, da sind 27, oder ich glaube jetzt sind es 24 Kinder, aber zwei Drittel von denen haben eine Migrationsgeschichte. Also die kann gar nicht so aufwachsen, dass sie nicht von anderen Kulturen was mitbekommt. Und mein Ziel ist es, dass wir irgendwann mal gar nicht mehr darüber sprechen, hat jemand eine Migrationsgeschichte oder nicht. Es gibt einen Punkt, der mir fehlt. Wir sind schon weit gekommen im Thema Vielfalt. Was mir noch fehlen, sind die Menschen mit Behinderung, die tatsächlich noch eine ganz, ganz große Minderheit darstellen. Und ich erlebe es oft, und das habe ich auch neulich kritisiert, ist, wenn es um Menschen mit Behinderung geht, reden wir oft gerne über sie und nicht mit ihnen. Das war früher auch viel mit Menschen mit Migrationsgeschichte so, ja, hat man dieses Podium besetzt und es war niemand da. Mittlerweile achten wir ja da drauf, aber bei Menschen mit Behinderung ist da gibt es noch unglaublich viel zu tun, dass man hier auch eine Diskussion auf Augenhöhe erreicht. Und das ist auch etwas, was ich mir zum Beispiel für diese Legislaturperiode vorgenommen habe, zu sensibilisieren und immer auch den Finger in die Wunde zu stecken und sagen, stopp, nicht über die Menschen reden, holen wir die Menschen an den Tisch.
Weil, wenn es beispielsweise im Deutschen Bundestag einen blinden Abgeordneten gäbe, hätte das eine Wirkung in die gesamte Gesellschaft hinein. Nur als ein Natürlich. Beispiel. Und das wäre eine Herausforderung für den Deutschen Bundestag. Wie machen wir das, wie lösen wir da diese Probleme, die damit entstehen?
Ja, also ich denke, mehr Sektionalität, Intersektionalität, also man muss wirklich die gesamte Vielfalt der Gesellschaft repräsentieren. Aber ich denke, wenn wir hier von Politik und Mitbestimmung und Gestaltung reden, das hat natürlich auch etwas zu tun mit der gesamten Teilhabe und auch mit sozialer Teilhabe in unserer Gesellschaft. Und wir haben etwa 20% der Bevölkerung lebt in Armut. Wir haben große Wohnungsnot, Menschen, die sich einfach die Wohnung nicht mehr zahlen können in den Städten und Ballungszentren. Dann zunehmende Spritpreise und. Also es entsteht natürlich auch eine gewisse Frustration gegenüber der Politik, vor allem wenn Menschen über Jahre und Jahrzehnte arbeiten und sich an ihren Lebensrealitäten nichts ändern oder nur sehr wenig verändert. Also müssen wir auch diese Menschen mitnehmen, gerade in den Regionen, wo sehr wenig Wahlbeteiligung ist, wo wenig Perspektiven sind. Und hier brauchen wir einfach Investitionen, sowohl in die Infrastruktur als auch in die soziale und kulturelle Teilhabe, damit wir alle Menschen mitnehmen können. Und meine Vision ist, dass wir in einer Welt leben, in der keine Kriege und Konflikte stattfinden und in der auch keine Waffen aus Deutschland produziert und weltweit verkauft werden, weil Deutschland nach wie vor auch viertgrößter Waffenexporteur ist.
Weil Ms. Barkan das eben angesprochen hat, die HandwerkerInnen als gesellschaftliche Minderheit. Die Frage ist ja, wenn wir über Diversität sprechen, und dann feststellen, die Mehrzahl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag macht irgendwas mit Jura.
Wir haben also jetzt mal in der SPD haben wir auch Berufe, Pflegerinnen, Krankenschwester, die auch Abgeordnete sind. Aber sie haben natürlich recht, die sind nicht in der großen Zahl. Ja, es sind eher die Studierten. Also diese Vielfalt an Berufen, die kann ich auch durch eine Liste. Es muss dann halt ein zusätzliches Kriterium sein. Ne? Man muss dann aber aufpassen, wenn man so eine Liste dann zusammenstellt, dass die nicht nur aus Kriterien besteht und dann gar nicht mehr diesen Menschen dann an sich abbildet, sondern dass man dann nur abhakt, wer erfüllt welche Kriterien und wie stelle ich dann Liste zusammen. Aber es ist ganz wichtig, auch auf dieses Thema mehr eingehen, weil ich glaube, dass durch bestimmte Berufsfelder und durch bestimmte Biografien sich Menschen auch mit Personen ja identifizieren. Ne, das ist, glaube ich, deswegen sind auch diese Wahlkreiswochen übrigens so wichtig, dass wir nicht nur im Bundestag sind, weil ich merke schon einen enormen Unterschied, wenn ich dann wieder im Wahlkreis bin, wenn man Termine vor Ort hat, wenn ich in die Schulen oder in die Kindergärten gehe oder auf dem Marktplatz, dass dann die Diskussionen einfach auch andere sind. Ich glaube, auch wenn man irgendwie hyper, super ausgebildet ist, heißt es ja noch lange auch nicht, dass man keinen Bezug zu Menschen hat. Man muss halt aufpassen, dass man nicht abhebt, sondern wirklich auch auf dem Boden bleibt als Abgeordneter und Abgeordneter und auch weiterhin in seinem Wahlkreis auch mit Menschen aktiv ist und im Austausch bleibt.
Ich glaube, man muss aber an den Wurzeln anpacken, weil an sich ist Politik, ich hatte es vorhin gesagt, einfach eine wahnsinnig elitäre Blase. Sie ist es jetzt vielleicht ein bisschen weniger durch andere vielfältige Menschen, die dazu rutschen, aber es ist immer noch einfach eine Herausforderung. Und ich glaube, die Aufgabe von Politik muss sein, nahbarer zu sein und attraktiver zu sein, auch durch strukturelle Maßnahmen für Menschen, die abends Kinder ins Bett bringen müssen oder die
die
Heine
kriegt man gar nicht für die Politik erreicht, weil alles immer dann stattfindet, wenn man eben die Kinder ins Bett bringt.
Also ja, aber, das, ja, aber auch die nicht Zeiten. Unbedingt. Also nicht unbedingt, weil wenn man BabysitterInnen bezahlen würde auf Parteitagen oder bei Kreissitzungen oder auch mal was in den Nachmittag legt oder auf einen Samstag oder miteinander in kleinen Kreisen politisch besprecht, weil wie passt es uns? Also die Nahbarkeit, glaube ich, die würde total helfen. Barrieren abzubauen würde total helfen. Und dann kommen die Menschen schon.
Wir haben noch eine Frage hier in der zweiten Reihe.
Ja, mein Name ist Melv Schiftika. Ich komme aus Hanau, aus dem Landkreis. Und vor allem nach dem Anschlag in Hanau habe ich mich auch damals entschieden, ins Kommunalparlament zu gehen. Und weil sie alle auch diesen Weg irgendwie gemacht haben, habe ich für mich selbst gemerkt, es war super schwierig, weil es ein Landkreis ist, wo auch die AfD am stärksten war. Und habe viel mit Rassismus zu kämpfen gehabt, also sei es jetzt auf Facebook, Social Media, die Hate-Kommentare oder der Rechtsextremismus oder einfach Briefe. Und würde mich auch persönlich Ihre Erfahrungen interessieren, was Sie vor dem Bundestag dort erlebt haben, Ihre rassistische Erfahrungen, wie Sie damit emotional, psychisch auch umgegangen sind, aber auch politisch.
Also ich habe das am Anfang, ich habe vorher im Bildungsbereich gearbeitet und am Anfang hat mich das alles natürlich schon so ein bisschen erschüttert und dann habe ich gedacht, okay, das gehört halt alles zum Job, ist bei allen Parteien der Fall. Dann aber habe ich so Drohungen aus verschiedenen Seiten erhalten, also sowohl von Erdogan-Anhängern als auch von Rechten. Und dann saß ich so zwischen den Fronten und oh la la. Und dann waren das nicht nur Social Media, sondern auch wirklich konkretere Drohungen. Und das hat mich natürlich auch emotional und psychisch eine Zeit lang auch beschäftigt, weil ich auch sehr viele Morddrohungen erhalten habe. Aber das ist dann halt aber auch wieder, wie finden wir zueinander und wie können Betroffene sich austauschen. Und da habe ich auch gute Unterstützung bekommen, sowohl von der Parteiseite als auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, die ähnliche Situationen erlebt haben. Und ich glaube, man lernt dann auch unheimlich voneinander und geht auch mit einer neuen Stärke da raus. Also es ist kein einfacher Weg, aber es stärkt einen auch schon. Aber man muss sich natürlich auch über die Gefahren auch im Klaren sein. So einfach nach vorne schauen und weitermachen und jetzt erst recht sagen.
Ich glaube, man darf sich vor allem nicht einschüchtern lassen, weil das ist genau das, was sie wollen. Ne? Sie wollen, dass sie sagen, ich mache das nicht. Ja? Es ist mir zu anstrengend, Politik ist an sich sowieso anstrengend und dann kommen jetzt noch die, die auf einen Druck ausüben und wenn sie aufhören, ja, sage ich jetzt mal in der Kommunalpolitik, dann machen wir denen doch es viel leichter. Und also das muss man sich immer wieder bewusst machen, auch wenn man in schwierigen Situationen manchmal ist. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Solidarität, die man in solchen Situationen erlebt. Ja? Wer sich wenn jemand in so einer bedrohlichen Situation ist, ich weiß auch mal, weil ich mal ein AfD-Abgeordneten angegangen bin, auch per Presse und ich habe, also unglaublich, die werden ja dann richtig aktiv über Social Media, die tauchen auf einmal auf, ja, und das macht schon was mit einem psychisch, das ist einem nicht unbedingt egal, die werden ja dann persönlich, verletzend und ich habe dann sehr, sehr viele Solidaritätsbekundungen bekommen, von überall, also nicht nur aus meiner eigenen Partei, sondern von den Gewerkschaften, von Bekannten und das tut unglaublich gut. Und ich glaube, das müssen wir alle machen. Ich stehe hinter dir, wir stehen hinter dir, wir machen so eine Mauer und lassen das nicht zu. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe auch in der Kommunalpolitik angefangen, dort viele Sachen auch gelernt. Ja, man fällt ja nicht rein in Bundes. Also ich bin es zumindest nicht. Das war jetzt auch mein zweiter Anlauf. Man erlebt auch Rückschläge, aber ich glaube, man lernt ja nicht aus positiven Erfahrungen. Man lernt immer aus den Fehlern, die einem passieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Bleiben Sie dran und ermutigen Sie auch andere, sich kommunalpolitisch zu aktivieren, weil wir dürfen denen, die unsere Gesellschaft, wie wir sie wollen, die sie nicht akzeptieren, denen dürfen wir nicht das Feld überlassen.
Ich habe mit 19 auch mit der Kommunalpolitik angefangen. Ich hatte mein Abitur gerade und wusste noch nicht ganz genau, wo ich studiere und plötzlich war ich im Verbandsgemeinderat in der Pfalz. Das hat dann auch mein Leben komplett umgekrempelt, weil jetzt musste ich ja plötzlich auch meinen Studienort danach richten, ob ich dann zu Gremiensitzungen fahren kann. Jetzt ist die Pfalz relativ strukturkonservativ. Das heißt, wir waren eine ganz kleine Fraktion an Grünen und eine konservative Mehrheit gegenüber. Ich verstehe total, wenn man sagt, so ich persönlich habe begrenzte Ressourcen, ehrenamtliche Arbeit, es kostet viel Kraft und Zeit. Ich suche für mich aus, mich vielleicht nicht in toxische Situation zu begeben. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie doll und wie stark irgendwie die Rechten in bestimmten Kreisen sind. Ich finde, man muss sich gerade als Person, die migrantisiert wird oder die Migrantin ist, auch nicht opfern, ganz Deutschland zu erziehen oder die Rechten zu erziehen. Also wenn du für dich glaubst, das möchtest du nicht, fein, du hast begrenzte Ressourcen, mach was anderes. So. Wenn du das aber möchtest, dann finde ich, sind Allianzen total, total wichtig. Es braucht natürlich eine Partei, die hinter dir steht und die sagt so nicht. Und es braucht Schutzfaktoren und Kreise, die sich vor dich werfen und die dich stärken. Und ich glaube, das würdest du auf jeden Fall finden. Von daher, also ich habe jetzt bei dir rausgehört, du würdest gerne und dann würde ich sagen, trau dich. Weil das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war immer dann erfolgreich, wenn ich gedacht habe, ich schaffe es eigentlich gar nicht, weil ich bin ja eine junge Frau und andere Männer haben viel mehr Erfahrung und sind schon länger dabei und ich fand mich danach immer eigentlich viel besser als die. Und es ist einfach so, wir unterschätzen uns manchmal einfach und von daher, wenn du es machen möchtest, würde ich sagen, probier es aus, im schlimmsten Fall fällst du auf die Nase und sagst, okay, es war doch nichts für mich. Aber aufreiben, wenn du denkst, du willst das eigentlich nicht, würde ich dir nicht empfehlen.
Eine Frage nehmen wir noch.
Ich habe zwei Fragen, aber sehr, vielleicht sehr oberflächlich und auch wieder lustig für den Abschlussrunde. Die erste Frage, ich bin Xian Nguyen, 34 Jahre alt, und ich bin auch erst vor 10 Jahren gekommen für mein Studium. Ist die Politik zugänglich für jemanden wie ich, die Deutsch als zweite Sprache spricht, also mit Akzent? Und zweite Frage ist, wann glauben Sie, dass Deutschland die erste Bundespräsidentin mit Migrationshintergrund haben?
Wir arbeiten dran.
Ich glaube, der Akzent ist nicht unbedingt ein Problem. Es gibt im Bundestag auch Abgeordnete mit Akzent aus jeder Partei. Also ich habe auch AfDler mit Akzent im Digitalausschuss. Von daher, ich finde, das sollte kein Grund sein, nicht politisch aktiv zu sein, wenn man möchte. Ich sehe das genauso. Beim nächsten Mal eine neue Chance für jemanden, der vielleicht eine Frau ist.
Das war das Forum Frischer Wind im Bundestag durch mehr Diversität? Fragezeichen aus den Räumen der Deutschlandstiftung Integration in der Berliner Waldstraße mit Jasmina Hostert, SPD, Misbah Khan, Bündnis 90 Die Grünen und Gökay Akbulut, Die Linke. Gerne hätten auch andere Kolleginnen teilgenommen, zum Beispiel die CDU-Abgeordnete Catarina dos Santos, die ist in Lissabon geboren, aber der Termindruck, der macht eben nicht vor allen Halt. Danke fürs Mitdiskutieren, danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.